was ich auch schon in meinem Buch Biblische Prophetie und der Nahe Osten über den Holocaust schrieb. Die Kirche hat den Samen gesät, die Nazis haben nur die Ernte eingeholt. Die Nazis hätten keine derartige Ernte einholen können, wenn nicht zuvor schon von der Kirche jahrhundertelang Samen ausgestreut worden wären. Die Kirche muss also genauso wie die Nazis die Verantwortung für den Holocaust übernehmen. Im Allgemeinen schätzt man, dass 6 Millionen Juden im Holocaust umkamen. Diese Zahl wurde genau recherchiert und das ist allgemeiner Konsens. Unter Hitler begann Antisemitismus in noch nie dagewesenen Dimensionen. Jetzt ging es nicht mehr nur um Religion, sondern auch um Rasse. Die Juden galten als minderwertige Rasse, eine Rasse, die unter einem Fluch stand. Die Arier, die großen, blauäugigen Deutschen, waren die Herrenrasse und es war ihre Pflicht, diese minderwertige jüdische Rasse zu vernichten. Das ist also ein neuer Aspekt des Antisemitismus. Es gibt unterschiedliche Schätzungen darüber, wie viele Juden in Massakern schon vor dem Holocaust getötet wurden. Die niedrigste Zahl, die in der Regel genannt wird, ist 7 Millionen. Wenn man die 6 Millionen dazu nimmt, waren es insgesamt 13 Millionen Juden, die auf der Grundlage christlicher Lehre vernichtet wurden. Ich möchte meine Worte sorgfältig wählen, was mir nicht immer gelingt, aber ich versuche, Übertreibungen zu vermeiden. Ich denke, das, was ich euch erzähle, ist am ehesten noch eine Untertreibung. Wenn wir Lieder singen, wie wir sie heute Abend gesungen haben, die wirklich schön sind, dann sagt immer eine Stimme in mir, diese Lieder sind schön, doch die Leute, die sie singen, sind nicht wirklich qualifiziert dazu, sie zu singen. Es gibt freilich Ausnahmen. Denn da muss etwas geschehen, bevor wir aus ganzem Herzen und mit der Salbung des Heiligen Geistes solche Lieder singen können. Wir müssen Dinge mit Gott bereinigen und mit den Juden. Die Christen in den USA haben in vergangenen Jahrzehnten, Gott sei Dank, mit aufrichtigem Herzen versucht, sich zu dem Unrecht zu stellen, das den Schwarzen im Namen des Christentums angetan wurde, und in gewisser Hinsicht auch Wiedergutmachung zu leisten oder zumindest ein Schuldbekenntnis abzulegen. Hier haben wir wieder dasselbe Prinzip. Der Hass auf die Schwarzen in seiner schlimmsten Form definierte diese als minderwertige Rasse. Wer einen Schwarzen misshandelte, misshandelte keinen Menschen, sondern nur einen Schwarzen. Wer einen Schwarzen misshandelte, misshandelte keinen Menschen, sondern nur einen Schwarzen. Ich muss dazu sagen, dass ich als Brite wenig über die amerikanische Geschichte weiß. Einiges weiß ich von Amerikanern, die es mir erzählt haben. Die Schwarzen wurden weit weniger schlecht behandelt als die amerikanischen Ureinwohner. Und erst im vergangenen Jahrzehnt gab es überhaupt einmal einen Versuch der christlichen Kirche, ihre Verantwortung für die Behandlung der Indianer zu übernehmen. Ein amerikanischer Rechtsanwalt, ein Freund von mir, der inzwischen verstorben ist, sagte einmal zu mir und mir blieb dabei die Luft weg. In jener Zeit haben viele Amerikaner Indianer erschossen, so wie man einen Hund erschießt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich dieses Thema anspreche. Ich denke, ich bin in gewisser Hinsicht der Letzte, der dazu qualifiziert ist. Aber ich kenne sonst niemanden, der es tun würde. Und ich glaube, dass es getan werden muss. Seit 1948, also seit der Staatsgründung Israels und besonders seit 1967, als man wieder die Oberhoheit über die Altstadt erlangte, hatte Antisemitismus einen neuen Namen. Antizionismus. Es ist genau dasselbe wie früher, nur unter einem neuen Namen. Die Araber wollen zwar nicht alle Juden vernichten, aber sie wollen alle Zionisten loswerden. Und wenn man erst alle Zionisten aus Israel raus hat, bleiben keine Juden mehr übrig. Es ist wirklich exakt dasselbe, nur unter einem neuen Schlagwort. Wisst ihr, der Teufel ist sehr clever. Er ändert unsere Einstellung zu bestimmten Dingen, indem er Namen ändert. Wenn man über ein Kind im Mutterleib spricht, ist es Mord, ein Kind zu töten. Doch wenn man nur von einem Fötus spricht, dann ist es doch egal, was man mit einem Fötus tut. Der Wert der Handlung hat sich nicht geändert, doch die neue Bezeichnung hat die Einstellung der Menschen zu dieser Handlung verändert. Wenn man also Juden oder Schwarze oder Indianer so degradieren kann, dass sie zu Untermenschen werden, kann man ihnen alles antun, ohne sich schuldig zu machen. Ich möchte euch noch zwei aktuelle Beispiele vorlesen. Das erste stammt von Nathan Sharansky. Wie viele von euch wissen, wer Nathan Sharansky war? Zumindest ein paar. Er war einer der berühmtesten Regimekritiker, der zur Zeit Brezhnevs aus der Sowjetunion floh. Er verbreitet dieses Dokument, seine Schrift, um die Öffentlichkeit über die derzeitigen Aktivitäten des Antisemitismus vor allem in den Medien zu informieren. Im Folgenden nun drei wortgetreue Aussagen aus den Medien, entweder aus dem Jahr 1993 oder 1994, also recht aktuell. In der amerikanischen Zeitung Dallas Morning News vom 18. April 1993 sagt ein Kommentator: Israel, das nach dem Holocaust der Nazis entstand, der mehr als 6 Millionen Juden vernichtete, spielt seit etwa einem Jahrzehnt mit vertauschten Rollen. Mit anderen Worten, nun führen die Juden selbst einen Holocaust durch. Versteht ihr das? Warum wird so etwas geschrieben? Wenn man das Denken der amerikanischen Öffentlichkeit ausreichend gegen die Juden impfen kann, werden sie sich auf die Seite des nächsten Holocaust stellen. John Palmer sagte am 29. April 1994 im Fernsehsender Discovery Channel: Bosnische Muslime, palästinensische Muslime, die Ähnlichkeiten sind zu auffällig, als dass man sie ignorieren könnte. Beide Gruppen sind gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben worden. Das ist eine völlige Verzerrung der Geschichte, eine bewusste Verzerrung. Wisst ihr, was ich vermute? Vielleicht täusche ich mich, aber ich vermute, dass viele dieser Kommentatoren von den Arabern Geld bekommen. Das ist zumindest wahrscheinlich. Es ist schon eine Ironie, wenn man darüber nachdenkt. Die Leute aus dem Westen fanden Öl in den arabischen Staaten. Die Araber haben es nicht selbst gefunden. Sie brachten ihnen bei, wie man es fördert, raffiniert und verkauft. Dann fordern die Araber vom Westen Bezahlung für das Öl, das der Westen zugänglich gemacht hatte. Und dann setzen sie das Geld gegen den Westen ein. Das ist wirklich ein außerordentlich bemerkenswerter Teufelskreis. Das letzte Zitat stammt von Dean Reynolds in den World News Tonight vom 20. Oktober 1994. Angesichts der 23 Toten und 46 Verletzten beim Bombenanschlag auf den Bus in Tel Aviv holten die Israelis zu einem wutentbrannten Gegenschlag gegen die muslimische Gruppierung Hamas aus. Achtet drauf, es heißt nicht, es wären Juden ums Leben gekommen. Die Worte sind bewusst gewählt. Angesichts der 23 Toten und 46 Verletzten, es wird nicht gesagt, dass sie alle Juden waren. Seht ihr, wie clever das ist. Und dann ist von einem wutentbrannten Gegenschlag die Rede. Nun sind also 23 Menschen ermordet und 46 verletzt worden und nun kommt ein wutentbrannter Gegenschlag. Es heißt weiter, Israel riegelte vorübergehend die Grenze nach Gaza ab und setzte die Friedensgespräche kurzzeitig aus. Das ist der wutentbrannte Gegenschlag. Versteht ihr? Ein System aus Lügen, systematische Lügen, die nur eins erreichen sollen, das Denken der amerikanischen Öffentlichkeit gegen die Juden und konkret gegen den Staat Israel aufhetzen und infiltrieren. Was steckt dahinter? Dasselbe wie schon seit 19 Jahrhunderten. Man will die Amerikaner so weit bringen, dass sie gegen die Juden sind und sich auf die Seite des Antisemitismus schlagen. Ich möchte zwei abschließende Statements aus diesem Buch vorlesen. Ich muss sagen, dass dieses Buch wirklich ein Meisterwerk ist. Das Besondere daran ist, dass es von einem katholischen Priester geschrieben wurde. Wenn jemand kein Vorurteil gegen die katholische Kirche hat, dann so ein Mann. Zusammenfassend sagt er über den Antisemitismus: Wenn der Geschichtsschreiber des Antisemitismus auf die Jahrtausende des Schreckens zurückblickt, die er aufgezeichnet hat, drängt sich ihm unweigerlich folgende Schlussfolgerung auf. Antisemitismus ist der längste und tiefste Hass der Menschheitsgeschichte. Andere Formen des Hasses waren vielleicht in einem historischen Augenblick noch intensiver, Doch sie alle haben inzwischen ihren Platz im Mülleimer der Geschichte eingenommen oder sind gerade im Begriff, dies zu tun. Welche andere Form des Hasses hat an die 22 Jahrhunderte überdauert und einen Völkermord an 6 Millionen seiner Opfer überlebt und ist im 23. Jahrhundert seiner Existenz immer noch lebendig und im Besitz eines reichen Potenzials für viele kommende Jahre? Das ist der Antisemitismus. Er ist immer noch lebendig und im Besitz eines reichen Potenzials für viele kommende Jahre. Und ich denke, da kommen auch wir als Christen an den Punkt, an dem wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Der Autor fasst zusammen: Die Reaktion der Nichtjuden auf die Tatsache der Existenz der Juden nahm im Lauf der Jahrhunderte zahlreiche Erscheinungsformen an und war auf viele verschiedene Beweggründe zurückzuführen, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass es unmöglich ist, es als homogene Entwicklung zu bezeichnen. Dies darf uns jedoch nicht davon entbinden, die entscheidende historische oder psychologische Ursache zu suchen, die die Beständigkeit und Macht dieser unendlichen Feindseligkeit am besten erklärt. Ist eine solche Ursache erkennbar? Die makroskopische Sicht der Geschichte, die wir uns angeeignet haben, lässt eine Antwort zu. Die Ursache ist die Gottesmordanklage. Mit anderen Worten, das einzige echte Kernstück all dessen ist die Anklage, die gegen die Juden vorgebracht wurde und immer noch vorgebracht wird, sie hätten Gott getötet, als sie Christus kreuzigten. Und da sie Gott ermordet haben, ist nichts zu schlecht für sie. Der Autor sagt am Ende: Aus diesem Grund ist der christliche Antisemitismus in seinem Kern immer theologisch geblieben. Mit anderen Worten, die Theologie der christlichen Kirche ist die eigentliche Ursache dieser unbeschreiblichen Schrecken und Leiden, die seit mindestens 1600 Jahren im Namen Christi verübt werden. Meine Frage lautet nun: Müssen wir irgendetwas dagegen unternehmen? Wer wird etwas dagegen unternehmen? Ich danke Gott für die Leute, die erkannt haben, dass die Christen die Schwarzen um Vergebung bitten müssten. Ich glaube nicht, dass wir bis heute in dieser Hinsicht gründlich genug waren, aber wir haben wenigstens etwas getan. Ich lehre seit ungefähr 12 Jahren, dass die Christen in Amerika sich zu ihrer Schuld gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern, also den Indianern, stellen müssen. Hierzu noch eine Randbemerkung. Vor ungefähr 15 Jahren sah ich ein Bild vor meinem inneren Auge, als ich in Florida war. Ich sah einen Indianerhäuptling in voller Kriegsbemalung, der irgendwo oben im Himmel saß, eine Pfeife rauchte und den Rauch in meine Richtung blies. Soweit ich ihn verstand, sagte er verächtlich: Ich war lange vor euch hier und ich werde immer noch hier sein, wenn ihr schon wieder weg seid. Das führt etwas vom Thema weg, aber wie ich hoffe, nicht zu weit. Durch dieses Bild verstand ich, dass die indianische Götzenanbetung die wichtigste geistliche Supermacht über Amerika ist. Gott gab mir das Wort Supermacht und ich bezeichne sie so, weil ihr Einflussbereich vom Norden Kanadas bis zum Süden Argentiniens reicht. Sie umfasst 2 ganze Kontinente. Und ich persönlich glaube, dass die vollen Absichten Gottes in Amerika erst dann erfüllt werden, wenn die Gemeinde Jesu dieser Supermacht den Garaus gemacht hat. Und um diese Supermacht den Garaus zu machen, müssen wir als erstes unsere Sünden bekennen. Denn solange wir schuldig sind, haben wir nicht die geringste Kraft gegen Satan. Das aber nur am Rande. Heute Abend sprechen wir von einer finsteren Wolke der Schuld, die über der christlichen Kirche schwebt und 16 oder 17 Jahrhunderte lang von Jahrhundert zu Jahrhundert immer finsterer geworden ist. Ich glaube nicht, dass die Gemeinde jede Fülle des Segens erleben kann, die Gott seinem Volk schenken möchte, solange wir uns nicht diesem Verbrechen ganz konkret stellen, an dem wir alle einen Teil der Schuld tragen, unserem Verbrechen gegen das auserwählte Volk Gottes, die Juden. Ich habe mir einige dieser schönen Lieder angehört, die wir singen. Sie sind herrlich. Aber ich denke nicht, dass wir das Recht haben, diese Lieder aus ganzem Herzen zu singen, solange das Blut von Juden an unseren Händen klebt. Vielleicht widersprecht ihr dem, aber ich denke, dass die Christen oft Mitschuldige oder Helfershelfer, wenn nicht sogar die Ausführenden waren. Ich glaube, dass Gott die Gemeinde segnen will. Ich glaube, dass Gott seinen Segen in den USA freisetzen will, aber ich glaube, dass es Barrieren gibt, die diesen Segen zurückhalten. Eine Barriere ist unsere Schuld gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern. Doch das ist nicht Thema dieses Abends. Das ist auch nicht mein Zuständigkeitsbereich. Aber die Leute haben angefangen, dieses Thema aufzugreifen. John Dawson und andere. Und ich unterstütze ihre Bemühungen. Vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube nicht, dass es je einen bedeutenden, nicht-jüdischen Christen gegeben hat, der sich dieser Schuld der Kirche gegenüber den Juden gestellt hat. Ich möchte euch noch vorlesen, was Gott in Zacharia 2,12 über das jüdische Volk sagt. Er sagt, denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Erkennt ihr, was wir getan haben? Wir haben unseren Finger ins Auge Gottes gestoßen. Ich möchte euch nun ein paar einfache Schritte vorschlagen. Zunächst einmal müssen wir die eigentliche Ursache des Antisemitismus erkennen. In einem Wort, Satan. Das ist seine zentrale Strategie. Morgen möchte ich darüber sprechen, wie man für Israel betet, und ich will euch zeigen, dass das jüdische Volk im Brennpunkt der Vollendung aller göttlichen Ziele in unserer Zeit steht. Diese Ziele können nur durch das jüdische Volk erreicht werden. Wenn Satan das jüdische Volk zerstören könnte, würde er Gottes Programm für die Endzeit vereiteln. In gewisser Hinsicht dreht sich die Menschheitsgeschichte um das jüdische Volk. Ich werde diese Aussage morgen noch weiter erhärten. Heute nur so viel, damit ihr versteht, wie außerordentlich wichtig das alles ist. 1946 sprach ich mit meinem ersten Hebräischlehrer, dem damaligen Sekretär der Hebrew University in Jerusalem. Wir wurden gute Freunde. Er war ein orthodoxer Jude. Mitten in der Lektion stand er auf und sprach seine Gebete. Wenn er betete, schaute er gen Jerusalem und so weiter. Aber wir wurden gute Freunde. Deshalb war jeder, damals war jeder begeistert über die Möglichkeit, dass ein jüdischer Staat entstehen könnte. Deshalb sagte ich zu ihm, wenn dieser jüdische Staat entstünde, auf welchem Fundament würde er dann stehen? Er schaute mich an und sagte, und denkt dran, er war ein orthodoxer Jude. Und er sagte, Wissenschaft und Kultur. Ich dachte, wie kann ein gläubiger Jude so etwas sagen? Ich erwiderte, im vergangenen Jahrzehnt beschäftigte sich wohl keine Nation in Europa mehr mit Wissenschaft als die Deutschen. Und dennoch nutzten sie die Wissenschaft, um aus jüdischen Knochen Seife zu machen. Wie können sie dann sagen, Wissenschaft und Kultur wären ein angemessenes Fundament für ihren Staat? Wir kamen zu keinem Schluss, doch dann sagte ich zu ihm, wenn Antisemitismus, wie Sie sagen, ein soziologischer Faktor ist und somit darauf zurückzuführen sei, dass Juden isoliert unter fremden Völkern wohnen, dann wird die Gründung des Staates Israel das Problem lösen. Doch wenn er eine geistliche Macht ist, wird das Gegenteil geschehen. Dann wird er durch die Gründung des Staates Israel nur noch verschärft und intensiviert werden. Und ich denke, die Geschichte hat mir recht gegeben. Vergessen wir nicht, dass wir es mit Satan zu tun haben. Ich sage euch eins, gegen diese Predigt heute Abend habe ich so viel geistlichen Widerstand verspürt wie noch zu keiner Zeit meines Dienstes. Doch Gott sei Dank wusste ich, wo er herkam, und ich ließ mich nicht abhalten. Gleichgültigkeit ist etwas, über das die allermeisten Christen Buße tun müssen. Und die Gleichgültigkeit ist zum größten Teil auf Unwissenheit zurückzuführen. Doch Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Wenn du ein Verbrechen begangen hast, bist du schuldig, gleichgültig, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Und ich würde sagen, wir Christen sind schuldig. Könnt ihr Amen dazu sagen? Sag's nicht, wenn du es nicht glaubst. Ich glaube, dass wir schuldig sind. Gott macht in gewisser Hinsicht die Kirche für das Blut von 13 Millionen Juden, die unter entsetzlichen Umständen umkamen, mitverantwortlich. Was müssen wir tun? Gottes Lösungen sind immer einfach, und das gefällt mir so. Es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wir müssen also als erstes unsere Sünden bekennen. Es heißt in Sprüche 28,13, wer seine Sünden zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können sie zudecken und keinen Erfolg haben, oder wir können sie bekennen und lassen, und wir werden Gottes Erbarmen finden. Das sind die Alternativen. Ich möchte euch zwei biblische Muster für Sündenbekenntnis aufzeigen, und dann denke ich, dass wir in die Praxis gehen sollten. Nehemia 1,6. Das ist Nehemias Gebet für den jüdischen Überrest, der aus Babylon zurückgekehrt, aber zutiefst verzweifelt war. Er sagte zum Herrn: Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete, und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Das ist der entscheidende Satz. Ich und meine Vorfahren, wir haben gesündigt. Ich kann mich nicht losgelöst von der langen Geschichte der Kirche betrachten. Ich bin Teil davon. Wir können nicht sagen, sie haben gesündigt. Wir müssen sagen, wir haben gesündigt. Ich und meine Vorfahren, wir haben gesündigt. Das Gebet Daniels in Daniel 9 ist ein weiteres Muster für uns. Nehemia und Daniel waren zwei außerordentlich gerechte Männer. Doch als sie beteten, standen sie nicht abseits und sagten, die anderen haben gesündigt, sondern wir haben gesündigt. Solange du über Menschen betest und sagst, sie haben gesündigt, kommst du mit deinen Gebeten nicht recht weit. Wenn du deinen Teil der Verantwortung akzeptierst, fängt Gott an zuzuhören. Daniel betete folgendermaßen. Wir lesen nur Daniel 9,3-9. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Ihr ärgert euch vielleicht ein wenig über mich, aber ich denke, dass in gewisser Hinsicht Fasten, Sack und Asche angemessener sind als Tanzen und Jubeln. Ich denke da an Mordechai. Kennt ihr die Geschichte von Esther? Als das Dekret verabschiedet wurde, dass alle Juden in Susa und im ganzen Persischen Reich vernichtet werden sollten, kleidete sich Mordechai in Sack und Asche und ging hinaus auf den Stadtplatz vor das Tor des Königs und erhob ein lautes und bitteres Klagegeschrei. Esther, seine Cousine, die Königin im Palast, schickte einen Diener zu ihm mit schönen Kleidern und forderte ihn auf, den Sack aus und das neue Kleid anzuziehen. Doch Mordechai sagte, ich werde mein Sacktuch erst dann ausziehen, wenn sich die Situation geändert hat. Ich denke, in gewisser Hinsicht ist es angemessener, Sacktuch zu tragen, als zu tanzen. Es gibt eine Zeit zu tanzen. Gott kann sie schenken. Als meine erste Frau starb, wurde ich von Trauer wirklich überwältigt. Ich wohnte nur mit meiner kleinen afrikanischen Tochter allein in einem großen Haus. Zwei christliche Ehepaare kamen, ohne sich angemeldet zu haben, spätabends in mein Haus. Und sie fingen an zu singen und den Herrn zu preisen. Und als sie eine Weile gesungen hatten, geschah etwas mit mir. Ich kann zu Gott sagen, du hast mir mein Sacktuch ausgezogen und mich mit Tanz umgürtet. Und das habe ich dann buchstäblich getan. Aber versteht ihr? Ihr könnt es erst tun, nachdem der Herr es möglich gemacht hat. In meinem Fall war es keine Willensentscheidung meinerseits. Und ich denke, es gibt eine Zeit großen Jubelns und Tanzens. Aber ich habe den Eindruck, und ich sage es euch ganz offen, ich sage es euch wirklich offen, denn ich habe nichts zu verlieren. Ich muss nicht auf meinen Ruf achten. Ich habe das Gefühl, dass die Gemeinde derzeit eher trauern als tanzen sollte. Führt euch doch nur den Zustand dieser großen Nation USA vor Augen. Wie könnte man ihn mit einem Satz beschreiben? Das Land fällt auseinander. Dazu musst du dir keine christlichen Prediger anhören. Die säkularen Medien sagen dasselbe. Schaut euch die Gemeinde an. Im Grunde ist sie nicht in der Lage, den Herausforderungen gerecht zu werden. Sie hat keine Antwort. Was tun wir? Wir freuen uns. Ich denke, wir sollten auf unser Angesicht fallen und trauern, wie Daniel und Nehemia, wie all die großen Heiligen der Bibel. Als sie mit der Sünde des Volkes Gottes konfrontiert wurden, fielen sie auf ihr Angesicht und schrien zu Gott und sagten: Herr, hab Gnade, hab Gnade. Ich denke, ich muss euch etwas erzählen. Ich hatte das eigentlich nicht vorgehabt. Anfang Februar wurde ich eingeladen, eine Konferenz bei CBN abzuhalten. Wisst ihr, was das ist? Christian Broadcasting Network, eine christliche Fernsehstation. Ich wusste nicht, was das heißt, weil wir keinen Fernseher haben und deshalb nicht viel über diese Dinge wissen. Wir kommen erstaunlich gut ohne Fernseher aus, besser als einige andere Leute, die einen haben. Ich bin nicht gegen das Fernsehen, ich bin lediglich objektiv. Wie dem auch sei, wir hielten diese Konferenz, an der ungefähr 330 Leute teilnahmen, die wohl in erster Linie wegen meiner Lehre kamen. Sie dauerte 2,5 Tage. Und ich hatte das Vorrecht, insgesamt 4 Stunden lang systematische Bibellehre zu bringen. Ich lehrte über das prophetische Bild der Endzeit und wie sie aussehen wird. Denkt daran, was die Bibel über die Endzeit sagt. Es wird eine bösartige Zeit sein. Das ist das wichtigste Eigenschaftswort. Es wird schlimmer und böser werden und nicht leichter. Wir haben bisher nur ein klein wenig davon erlebt. Dann sagte ich zu den Teilnehmern: Ich werde euch den Titel der letzten Predigt nicht nennen, aber es wird nicht die sein, die im Faltblatt steht. Wir trafen uns am Sonntagvormittag und ich sagte: Jetzt nenne ich euch den Titel meiner Predigt. Sie lautet: Sich dem Gericht Gottes stellen. Für meine Verhältnisse war das eine sehr kurze Predigt. Sie dauerte nur ungefähr 45 Minuten. Ich zeigte auf, dass wir alle früher oder später einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen. Keinem von uns wird das erspart. Jeder wird betroffen sein. Als Beispiel nannte ich eine kleine Begebenheit aus einem Nachrichtenmagazin. Es war entweder Time oder Newsweek. Und der Leitartikel stand unter dem Titel Shame. Sich schämen. Es war die Geschichte eines Richters, der es mit einem Jungen im Teenageralter zu tun hatte, der seine jüngere Schwester vergewaltigt hatte. Der Richter sagte: Du musst deine Schwester um Vergebung bitten. Sie brachten den Jungen und das Mädchen zusammen und er sagte: Es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Der Richter sagte: Das reicht nicht. Du musst vor deiner Schwester niederknien. Der Junge sagte: Das werde ich nicht tun. Der Richter sagte: Gut, wieder zurück ins Gefängnis. Eine Woche später wurde er wieder dem Richter vorgeführt. Dieser fragte ihn: Bist du bereit, vor deiner Schwester niederzuknien? Er sagte: Ja. Er kniete vor seiner Schwester nieder und bat sie um Vergebung und alle Anwesenden fingen zu weinen an. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man nur sagt, es tut mir leid, oder ob man niederkniet und sagt, es tut mir leid. Abschließend erzählte ich, was mir ungefähr einen Monat zuvor widerfahren war. Es muss an Weihnachten gewesen sein in Neuseeland. Gott weckt mich ja manchmal mitten in der Nacht auf, wenn er etwas Wichtiges in meinem Leben ansprechen möchte. Und ungefähr um 2 Uhr nachts wirkte Gott so stark, dass ich aufstehen, neben dem Bett niederknien und beten musste, was ich sonst nicht tue. Dann musste ich aufstehen und im Zimmer herumgehen, da so ein starker Druck auf mir lag. Ich hatte den Eindruck, dass Gott zu mir sagte: Wirst du mich bitten, dir mein Herz für Amerika zu geben. Und ich sagte, Herr, dein Herz für Amerika ist gebrochen. Wie soll ich das ertragen? Und der Herr sagte, ich habe Amerika in geistlicher und materieller Hinsicht gesegnet, wie ich keine andere Nation in der Geschichte gesegnet habe. Und schau dir an, wie sie darauf reagieren. Doch die Frage stand nach wie vor im Raum. Wirst du mich bitten, dir mein Herz für Amerika zu geben? Am nächsten Morgen erzählte ich Ruth davon. Und sehr widerwillig sagten wir, Herr, wir möchten dich bitten, uns dein Herz für Amerika zu geben. Doch als ich darüber nachdachte, sagte ich zum Herrn, wie könnte ich überhaupt etwas anderes tun? Die Amerikaner sind schon seit so vielen Jahren so freundlich zu mir. Sie sind großzügig. Sie unterstützen mich. Sie stehen mir bei. Sie unterstützen meinen Dienst. Herr, ich kann nicht Nein sagen. Aber ich möchte dich fragen, bist du bereit, Jesus zu bitten, dir sein Herz für das jüdische Volk zu schenken? Bist du bereit, in die Erkenntnis der himmelschreienden Gräueltaten einzutreten, die den Juden im Namen Christi angetan wurden? Und in die Erkenntnis der himmelschreienden Gräueltaten, die Amerika wie ein Sturzbach überfluten? Und im Grunde steht die Gemeinde mit verschränkten Armen da und schaut sich das Geschehen an. Ich erzähle euch noch etwas, was ich vor 2 Tagen erlebte. Bei dieser Veranstaltung im Februar erlebten wir einen derartigen Durchbruch, dass die 330 Leute 1,5 Stunden lang auf ihren Knien zu Gott um Gnade schrien. Und die Leute von CBN erzählten uns, dass sich die Atmosphäre verändert hätte. Und Leute, die nicht einmal an den Veranstaltungen teilgenommen hatten, kamen am nächsten Tag zu Scott Ross und sagten, ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe mich verändert. Deshalb beschlossen sie, mich nochmal einzuladen, und vorgestern war ich wieder dort. Zwischen 15 und 17 Uhr ruhte der Betrieb des gesamten Senders und praktisch alle Mitarbeiter von CBN waren anwesend, und ich sprach über Fasten und Beten. Seht ihr, es muss einen Durchbruch geben, eine Art Zerbruch. Wir sind zu starr, wir sind zu verschlossen, wir haben zu viel Angst davor, unsere Gefühle zu zeigen. Zu viel Angst davor zu fühlen, wie Jesus eine Situation empfindet. Du kannst erst dann ein wirklicher Fürbitter sein, wenn du die Last des Herrn für die Situation, für die du betest, mitträgst. Deshalb möchte ich euch nun einen Vorschlag machen. Wir wollen uns nun Zeit nehmen. Ich weiß nicht, wie lange. Vielleicht 20 Minuten, vielleicht 2 Stunden. Das ist auch nicht entscheidend. Zeit ist für Gott nicht so wichtig. Demütigen wir uns vor Gott und sagen wir, Herr, wir haben gesündigt. Wir sind am Blut des jüdischen Volks schuldig geworden. Wir, die christliche Kirche als Ganzes, sind seit 16 Jahrhunderten die Hauptanstifter und Hauptausführenden des Antisemitismus. Wenn du das nicht glaubst, kannst du dich deswegen auch nicht schuldig fühlen, aber ich glaube es. Ich habe versucht, euch mit einigen ausgewählten Passagen einen kleinen Überblick zu geben. Was sollen wir tun? Wenn ihr euch jetzt Zeit nehmen wollt in der Gegenwart Gottes, Zeit zum Gebet, dann möchte ich euch bitten, mir dies zu signalisieren, indem ihr einmal kurz aufsteht. Ich will kein Pferd zum Wasser zerren, das gar nicht trinken will. Steht nur auf, wenn ihr es ernst meint. Die meisten von euch stehen jetzt. Ich werde jetzt für euch beten. Ich werde dafür beten, dass der Geist der Fürbitte auf euch fallen möge. Ruth, kommst du bitte nach vorne zu mir? Jim, kommst du bitte auch? Die anderen Leiter möchten bitte auch nach vorne kommen. Stellt euch neben mich. Ich finde diesen gemeinsamen Dienst sehr wichtig. Ich habe keinen Plan, kein Programm. Ich werde einfach nur dafür beten, dass der Geist Gottes auf uns kommen möge. Und dann werde ich Jim bitten, sich vom Geist leiten zu lassen. Herr Jesus Christus, der du das Haupt über alles für die Gemeinde bist, die dein Leib ist, wir erkennen heute Abend mit frohem Herzen an, dass du das Haupt bist. Wir ordnen uns freudig deiner Autorität unter. Wir bekräftigen, dass unser Leben in deiner Hand ist, dass du uns durch dein kostbares Blut aus der Hand des Feindes befreit hast. Mögen die Erlösten Gottes dies bestätigen. Wir sagen, durch das Blut Jesus sind wir aus der Hand des Feindes befreit worden. Wir sind nicht mehr in der Hand des Feindes. Das Blut hat uns vom Reich der Finsternis losgelöst. Gott hat uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt, indem wir Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Danke, Herr, dass wir Sündenvergebung haben können. Und jetzt treten wir vor dich, nicht nur um uns zu unseren eigenen persönlichen Sünden zu stellen. Wir stehen vor dir stellvertretend für die Sünden der gesamten christlichen Kirche. Und wir heben keine Konfession oder Strömung besonders hervor. Es geht um die Kirche. Wir stehen vor dir, Herr, und erkennen zutiefst beschämt und bekümmert unsere unaussprechliche Schuld am Leid des jüdischen Volkes an. O Gott, wir können dieses Gefühl der Schuld und der Trauer nicht in Worte fassen. Herr, wir geben uns dir hin, heute Abend, so wie es vor dir wohlgefällig ist, als uneingeschränktes Opfer. Unser Leben liegt mit Geist, Seele und Leib auf deinem Altar. O Gott, gieße über uns den Geist der Gnade und des Flehens aus. Setz deinen Heiligen Geist frei, Herr. Durchbrich die Härte und Ich-Bezogenheit und Gleichgültigkeit unseres Herzens. Wir schämen uns vor dir wegen unserer Gleichgültigkeit, Herr. O Gott, wir schämen uns wegen unserer Härte, unserer Gleichgültigkeit, unserer Selbstsucht, unseres Materialismus. So viele Dinge haben sich zwischen uns und die Anliegen deines Reiches und die Anliegen deines Herzens gestellt und wir haben es zugelassen. Herr, vergib uns. Schenk uns die Gnade zur Buße. Gib uns Gnade, damit jeder für sich sagen kann, es tut mir leid, Herr, es tut mir leid, Herr. Ich wusste nicht wirklich, was ich da tat, aber es tut mir leid. Ich habe die Situation nicht richtig erkannt, meine Augen waren blind für die Wirklichkeit. Doch, Herr, im Lichte der Wahrheit tut es mir leid. Vergib mir, Herr. Vergib mir, Herr. Tilge unsere Sünden, lösch aus unsere Übertretungen, die wie eine dicke Wolke auf uns liegen. Lösch sie aus in deiner Gnade. Vertreib die finstere Wolke, die aufgrund des Antisemitismus über dem Leib Christi in diesem Land hängt. Diese finstere Wolke, die die volle Ausgießung deines Segens verhindert. Vertreib sie, Herr. Lösch sie aus im Namen Jesu. Wir schreien zu dir im Namen Jesu. Wir schreien zu dir im Namen Jesu. Gieß über uns den Geist der Gnade und des Flehens aus. Setz deinen Geist frei über uns im Namen Jesu. Amen. Wir haben den Eindruck, dass es angemessen wäre, wenn all jene unter euch, die keine Juden sind, die Gelegenheit bekämen, dem jüdischen Volk gegenüber ihren Kummer und ihre Buße auszudrücken. Das kann nur ein Symbol sein. Aber wir möchten alle unter euch, die von Geburt an oder durch Konvertierung Juden sind, bitten, nach vorne zu kommen und der Versammlung ihr Gesicht zuzuwenden. Ich möchte euch in keine peinliche Situation bringen, aber ich denke, wir müssen mit dieser Sache realistisch umgehen. Dann werden wir unsere Hände zu euch ausstrecken und sagen, vergebt uns im Namen eures Volkes. Jetzt spricht ein anderer Leiter. Wir sind schon so oft mit Christen nach Israel gefahren und es wurde so oft gesagt, wir könnten ein Zeugnis sein. Wir könnten einem Juden einfach nur die Liebe Jesu erweisen und ihm gegenüber ein Zeugnis sein. Und in unserer Arroganz und im mangelnden Verständnis dessen, was wir heute Abend hörten und was unsere Geschichte als Christen zeigt, machen wir uns keine Vorstellung vom Leid und der Pein, die sie als Nation, als Volk tragen mussten. Und viele Juden begreifen nicht, warum sie so verwirrt sind und warum ihr Geist so blockiert ist und warum sie nicht offen sein können. Und als wir eben beteten und ich betete und wir Gott um Vergebung anflehten, sah ich vor mir die Gesichter vieler meiner jüdischen Freunde in Israel. Und ich tat jedem Einzelnen gegenüber Buße und bat Gott, den Schleier wegzunehmen, damit wir Vergebung erlangen können und in irgendeiner Art und Weise unserer tiefen Buße Ausdruck verleihen können und um Vergebung bitten können. Und ich denke, dieser Vorschlag von Derek und Ruth ist sehr richtig. Und ich spüre in meinem Geist, dass, wenn wir mit dem Erbe, das wir repräsentieren, dies heute Abend gegenüber euch tun, die ihr Repräsentanten des jüdischen Volkes seid, und deren Erbe ihr repräsentiert, dass dadurch eine Einheit entstehen könnte, damit der Damm brechen kann, der die Dinge zurückhält, die auf dem Herzen Gottes sind. Und ich glaube, Gott sehnt sich danach, dass dieser Schleier gelüftet wird. Und der Gott, der ihn gegeben hat, der diesen Schleier gegeben hat, wird ihn wieder wegnehmen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir, wenn wir Buße tun und uns nach dem Repräsentanten des jüdischen Volkes ausstrecken, Gott heute Abend signalisieren könnte, dass es uns wirklich leid tut und dass wir die Brüder ermutigen und für sie Segen und nicht Fluch sein wollen. Bitte streckt eure Hände aus und vielleicht kommen einige von euch mit nach vorne, um ihnen die Hände aufzulegen und sie zu berühren. Denn so viele Menschen mit christlichem Glauben haben sie abgelehnt und nicht berührt und nicht geliebt, sondern ihre Hand gegen sie erhoben. Wir sind betrübt, wenn die Juden Christus ablehnen, und dennoch ist es der Christus, den wir in Form von Ablehnung und Groll repräsentieren. O Gott, Vater, vergib uns. Vergib uns unsere Geschichte. Vergib uns die falsche Repräsentation des großen Gottes Israels, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir haben in gewisser Hinsicht das Allerheiligste entweiht. Vergib uns, Gott, dass wir die Hand gegen das jüdische Volk und die jüdische Nation erhoben haben. Vergib uns, o Gott. Vater, wenn wir uns heute zum jüdischen Volk hin ausstrecken, wenn wir Buße tun und dich um Vergebung bitten, bitten wir dich auch um einen Tag der Wiederherstellung, um einen Tag des Neuanfangs, damit 2. Korinther 5, 17 in uns lebendig werden möge, dass das alte Wesen, der alte Mensch wirklich gestorben und vergangen ist. Und siehe, dies ist ein Tag des Neuanfangs, und jeder, der wirklich in Christus ist, dem Messias Israels, ist eine neue Schöpfung. Herr, für diesen Augenblick der Erlösung und für das Haus Israel und der Gemeinde, o Vater, auf dass wir eins werden und nie wieder und in keiner Weise mehr das jüdische Volk ablehnen, damit die Wurzeln, in die wir eingepfropft sind, gesund sein mögen. Wir segnen sie im Namen Jesu. Danke, Vater, für alle, die wir jetzt berühren. Danke für das reiche Erbe, das uns gehört. Danke für unsere jüdischen Wurzeln. Danke, Vater, für deine Vergebung. Danke, Herr. Segne das Haus Israel, das Haus Davids, o Vater, damit sich ihre Augen auftun und der Schleier weggenommen wird. Schenk das, o Gott. Wenn uns schon so viel Heil zuteil wurde, als sie dich ablehnten, wie viel mehr, wenn sie dich annehmen? Schenk das, o Gott. Im Namen Jesu. Danke, Herr.